Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern auch aus unserem Schreibleben, was halt damit zusammenhängt, dass wir auch Autoren sind. Und da stellt sich natürlich gleich die erste Frage, ja, unsere Neuigkeiten. Woran haben wir im letzten Monat gearbeitet? Und ich vermute, dass Annalisa mit extrem vielen Dingen Sachen gemacht hat und uns ganz viele tolle Dinge erzählen kann, die sie im letzten Schreibmonat gemacht hat. Oder auch nicht. Ja.
Ja, das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass ich hätte ganz viel schaffen müssen, weil ich anderthalb Wochen frei hatte. Aber ich habe irgendwie fast nichts gemacht in der Zeit. Also klar, ich habe an meinem Cyberpunk-Buch gearbeitet, das jetzt tatsächlich im April rauskommen soll. Also wenn alles gut geht, am 25. April. Also ist das ja quasi schon übermorgen. Und dementsprechend gab es extrem viel zu tun, sehr viel zu machen. Und dementsprechend habe ich sehr viel daran gearbeitet. Und es fühlt sich aber nicht so an, als hätte ich viel geschafft. Weil wenn man immer nur an einem Projekt sitzt, hat man schnell das Gefühl, dass man nicht vorankommt. Außerdem gab es ganz, ganz viele Geburtstage bei mir, in meiner Familie. Und also ich hatte Geburtstag, mein Mann hatte Geburtstag und noch gefühlt jede Person, die ich kenne, haben März Geburtstag. Das heißt, dementsprechend war da auch einiges an Zeit, was drauf ging. Und es war LBM, also Leipziger Buchmesse. Ich war dieses Jahr nicht da, was sich extrem komisch anfühlt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nicht auf der Leipziger Buchmesse war. Also wenn wir jetzt die Corona-Jahre ausklammern. Aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Und trotzdem hat man es schon sehr gemerkt, weil ich ja in einem Buchladen arbeite und Teil von meinen KollegInnen, ich glaube zwei Drittel der Leute, die angestellt sind bei uns, die waren auf der Messe zum Ausstellen. Und dementsprechend hat man auch, obwohl es quasi wir, also ich nicht selber auf der Messe war, schon sehr den Stress gemerkt, weil uns einfach dann zwei Drittel der Leute gefehlt haben. Das heißt, wir haben dann als mit ein Drittel Leuten fast eine Woche diesen Buchladen stemmen müssen und das war dann doch sehr anstrengend und dementsprechend hatte ich das Gefühl, obwohl ich frei hatte, mich nicht irgendwie, also nicht wirklich ausruhen zu können, weil halt super viel los war. Naja, also, aber was richtig, richtig cool war, ich habe zu The Girl with the Hardship Classes, also zu meinem Cyberpunk-Buch, was jetzt im April rauskommen soll, ein Cosplay gemacht. Ich habe mir eine Perücke besorgt, habe ein Outfit besorgt zu meiner Hauptperson und habe meine Hauptperson gecosplayt und da sind ganz, ganz viele Bilder entstanden, die sehr, sehr cool geworden sind und die ich jetzt gerade auch schon ganz viel auf Social Media teile und ja, also ziemlich cool. Hast du auch gecosplayt? Jetzt will ich dich in einem Cosplay sehen. Darfst du dir auch aussuchen, welches?
Ja, ich habe tatsächlich mal gecosplayt.
Ja.
Und zwar Arrow. Also wirklich mit Lack- und Lederanzug, Bogen und natürlich die schwarz untermalten Augen.
Dafür musst du ja nicht schminken.
Dafür? Die wurden geschminkt, ja, ja. Später kam dann die Frage, auf wie zur Hölle kriegt man das jemals wieder ab?
Gar nicht.
Genau.
Die nächsten 20 Jahre schwarz unterlaufene Augen.
Ja, nee, als du schon sagtest, du hattest frei, habe ich nur so gedacht, it's a trap. Weil, also ich glaube, das kennt man ja, man hat frei und denkt so, oh, jetzt habe ich zwei Wochen frei, jetzt schaffe ich alles, ne, hier aufzuarbeiten. Pustekuchen gefühlt, liegt man die erste Woche erstmal nur rum und denkt sich so, oh, ich bin so fertig mit der Welt.
Lustigerweise ist es ja ganz oft so, dass man am Anfang vom Urlaub krank wird. Bei mir war das gar nicht so. Ich hatte halt eine Woche Urlaub, eine Woche arbeiten und dann noch eine halbe Woche Urlaub. Und ich war einfach in der Woche zwischen meinen Urlauben war ich krank. Das heißt, ich hatte an sich zweieinhalb Wochen keine Arbeit, aber naja.
Ja, das will man dann, wenn man krank ist, auch nicht Urlaub nennen, weil nee. So fühlt es sich dann doch nicht an. Ja, du sagtest ja ein Projekt und nicht vorankommen. Ich bin dir da schon voraus. Ich mache mehrere Projekte und habe das Gefühl, nicht voranzukommen. Aber ich würde behaupten, dass man bei einem Projekt dann doch durchaus vorankommen, weil man dann fokussiert dran arbeitet, ne? Ja.
Ja, schon.
Und ich bin jetzt natürlich persönlich gekränkt, ohne auf datenschutzrechtliche Sachen einzugehen. Aber du hast gesagt, jeder, den du kennst, hat gefühlt im März Geburtstag. Da habe ich leise mich hineingeweiht.
Und ja, meine beiden besten Freundinnen haben auch nicht im März Geburtstag.
Oh, noch jemand, der dann leise sich hineinweinen kann.
Genau.
Ja. Und meine Frage natürlich, warum bist du nicht mit der Arbeit zur Leipziger Buchmesse gefahren?
Oh. sehr stressig. Also ich bin jetzt schon völlig immer am Ende, wenn ich eine normale Schicht im Buchladen habe und messe es dann quasi das nochmal hoch 15. Und ich hatte dann auch tatsächlich den Zeitraum verpasst, in dem ich mich dafür hätte anmelden müssen. Und war dann auch so, dass ich mir dachte so, nee, lass mal. Und es war vor allen Dingen auch, dass mein Mann an dem Wochenende Geburtstag hat. Und dann war ich so, dann will ich halt nicht in Leipzig sein, wenn er dann einen Geburtstag, vor allen Dingen auch einen runden Geburtstag hat. Dann, nächstes Jahr wieder Messe.
Okay, ja, ich habe, glaube ich, auch Dinge getan. Ich war auch ein bisschen mit Kranksein beschäftigt. Das kann man vielleicht eventuell auch noch hören, so ein bisschen.
Kleines bisschen, ja.
Ja, aber es war vor ein paar Wochen wesentlich schlimmer. Und habe dann ein bisschen am Fachartikeln ein bisschen was geschrieben. Aber ich muss auch sagen, ich bin diesen Monat irgendwie, ich habe am Anfang des Monats gedacht, jetzt März wird der Monat, in dem ich richtig was schaffe. Und ich habe dann so rangeklopft wie unser Bundeskanzler und leider nichts geschafft.
Ist dir eigentlich klar, dass jetzt schon ein Drittel des Jahres um ist? Ein Viertel, sorry.
Ja, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch, dass halt sehr viel vom Jahr schon um ist. Aber das hat doch gerade erst angefangen und furchtbar. Aber das ist ja so, ja. Wenn du praktisch viel erlebst an einem Tag, ist der Tag in der Rückschau sehr lang, weil du halt viel erlebt hast. Wenn du halt den ganzen Tag beim Arzt saßt und auf im Wartezimmer gewartet hast für 6 Stunden, kommt dir der Tag im Rückblick sehr kurz vor.
Kommt drauf an, welches Buch ich dabei habe.
Naja, das Schöne ist, wenn du praktisch also richtig viel von deinem Leben haben möchtest, so jetzt im Moment, am besten irgendwas super Langweiliges tun, wie eine weiße Wand anstarren, weil sich dann die Zeit halt extrem zieht. Ist bloß im Rückblick doof, weil du dann halt denkst, die letzten 24 Stunden ist nichts passiert. Ne?
Ich würde jetzt mal behaupten, dass es dann besser ist, wenn die Zeit einem kürzer vorkommt, wenn man dann mehr gemacht hat.
So, wie kamen wir jetzt da drauf?
Genau, ich weiß
das
es
Drittel
nicht.
Des Jahres. Ja, das Viertel des Jahres. Also ein Drittel, Viertel des Jahres, ne? Haben wir jetzt um. Und ansonsten, also ich hätte echt gerne mehr geschafft. Ich hoffe, dass der April jetzt was bringt, sozusagen neues Quartal, neues Glück. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
April.
Ja, ich glaube, wir brauchen diese Art Selbstbetrug, dass wir wissen, wir schaffen diesen Monat was, um dann nächsten Monat zu sagen, ja, nee, ist nichts geworden.
Hey, ich habe Release, also. Und was machst du?
Ich feiere Ostern.
Du liest mein Buch, was ich release. Das klingt doch nach einem guten Deal.
Ja, weiß nicht.
So viel Unterstützung. Toll.
Ja. Naja, ansonsten gleich noch Neuigkeiten. Haben wir ja auch dann den anderen Podcast aufgenommen, Deus Ex Machina, der auch am 1. April rauskommt. Und da reden wir dann ja noch über das Pan-Stipendium. Und wer da uns nochmal hören möchte, wie wir vielleicht ein bisschen was Gehaltvolleres sagen als jetzt gerade, der kann uns dann gerne nochmal da zuhören. Wir werden das auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ja, yes. Und damit kommen wir zu unserem Thema hier bei Bücherklang. Und das ist natürlich, was für Musik hast du gehört in den letzten Wochen?
Ja.
Die Antwort ist Taylor Swift, ich weiß.
Ja, und Josie Edwards, sie hat ein neues Lied rausgebracht, aber schon Ende Februar. Aber ist echt gut.
Ich habe stundenlang Whiskey Peak Saloon aus dem One Piece Soundtrack, 2. Staffel bei Netflix gehört. Ein grandioses Stück, also kann ich nicht empfehlen, man überlegt gleich, sich ein Saxophon zu kaufen. Ja, nee, wir wollen über Bücher reden. Und du hast ja dieses Jahr, haben wir schon im letzten Episode mitbekommen, ein sehr produktives Jahr, was deine Bücher angeht. Magst du uns verraten, was ist die Zahl der jetzt gelesenen Bücher bei dir?
Ich habe gestern die 50 voll gemacht.
Oh. Nicht schlecht. Das heißt, wenn wir sagen, das Quartal ist um, noch 3 sind da, schaffst du vielleicht die 200 Stück. Wenn das nicht nachlässt, natürlich.
Ja, und zumal, ja, theoretisch, also Tag der Aufnahme haben wir ja auch noch ein bisschen vom Monat. Also ich schaffe die 60 noch diesen Monat. Nein, tue ich nicht. Aber ja.
Genau. Was ist denn dein erstes Buch, was du uns mitgebracht hast?
Tatsächlich habe ich diesen Monat nur Bücher dabei, die im letzten Monat auch erschienen sind. Also die sind im März erschienen, die habe ich im März gelesen. Und reden wir jetzt drüber. Ich glaube, eine der Releases, die auch am größten angekündigt war, die, was man am meisten mitbekommen hat, ist der neue Känguru-Chronik-Teil, die Känguru-Rebellion. Ich werde jetzt an der Stelle nicht spoilern, weil das tun wir hier nicht, außer bei Klassikern oder so. Ich finde tatsächlich, der Teil, also dieses Buch ist gut, es war wieder sehr lustig, es hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Es hat aber irgendwie, vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Känguru-Büchern, war es irgendwie nicht so, ich weiß es nicht. Also das Känguru hat sich weniger edgy angefühlt und ich hatte das Gefühl, dass super viele Szenen einfach super zäh waren. Es gibt dann zwischendrin fangen die einen Podcast an zu machen, was ja erstmal lustig ist. Aber irgendwie fand ich alle Podcast-Szenen super zäh und muss tatsächlich gestehen, dass ich am Ende auch nur noch über die Podcast-Szenen drüber geskippt bin. Muss aber auch sagen, ich habe es gelesen. Möglich, dass es beim Hören noch mal ein bisschen anders ist. Ich habe jetzt auch das Hörbuch bekommen. Das heißt, das werde ich mir jetzt trotzdem noch mal anhören, weil vielleicht ist einfach als Hörbuch wesentlich besser als Buch. Aber was ich sehr, sehr lustig fand, ist, wir kriegen in diesem Buch, haben wir jetzt ein paar Szenen aus der Sicht des Kängurus bekommen. Und das war sehr cool. Und es wieder super viele Szenen, bei denen ich super sehr viel gelacht habe. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie sich nicht ganz einreiht in den Känguru-Vibe der vorherigen Bücher. Aber trotzdem angenehm, schnell, gute Zeit. Ja, ich hatte eine gute Zeit. Es war halt einfach nur, vor allen Dingen im Vergleich zu den vorherigen, nicht so krass. Aber ich muss auch sagen, ich fand zum Beispiel die Känguru-Apokryphen am besten. Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch schwer, da nochmal irgendwie wieder anzuknüpfen, wenn man halt so krass begeistert von dem vorherigen Teil war. Dann sind die Erwartungen auch einfach sehr groß. Es könnte einfach auch sein, dass es, wie gesagt, dass es einfach an den Erwartungen lag. Und naja, aber ich habe schon von einigen gehört, dass die nicht ganz so überzeugt von dem Buch sind wie von denen davor. Also ich weiß es nicht.
Ja, also ich habe die auch vorbestellt sogar gehabt und als Hörbuch allerdings, weil ja. Ich finde halt die Känguru-Bücher, wie auch immer, sind halt eins der Werke, die sollte man auf keinen Fall lesen.
Ja.
Die sollte man wirklich hören, weil es ist wirklich nochmal, also ich würde sagen 50% davon nochmal drauf, ne?
Ja.
Und deshalb Respekt, dass du es gelesen hast.
Ja, deswegen meinte ich will es auch nochmal hören, weil vielleicht ist es einfach wirklich das Problem, dass ich es gelesen habe.
Ja, also ich glaube wirklich, da macht es echt viel aus. Aber ich werde wahrscheinlich dann ja nächste Episode, wenn ich es schaffe, darüber berichten, wie ich es fand. Aber grundsätzlich habe ich mich natürlich ja doch gefreut, dass da was Neues kommt. Und jetzt, wo du gesagt hast, wo ich gesagt habe, oh, Szenen aus der Sicht des Kängurus, stelle ich mir witzig und interessant vor. Da bin ich dann mal gespannt, wie die sind. Und ja, begrüße es natürlich sehr, dass du da jetzt nicht gespoilert hast. Genau.
Ich fand es tatsächlich sehr lustig. Es gab, wir haben mehrere Plakate zur Promotion bekommen vom Känguru und eins, da stand quasi drauf das neue Känguru-Buch von Marc-Uwe Kling und dann hat das Känguru das quasi durchgestrichen und dann steht da jetzt so und drunter gesprayt quasi mit Spray und da steht dann, also Graffiti, und da steht jetzt das neue Marc-Uwe-Buch vom Känguru und das fand ich sehr lustig. Ja. Und du, hast du etwas Lustiges für uns?
Nein, beide Bücher nicht lustig.
Na toll.
Das erste ist zwar ein Buch gewesen oder ein Büchlein, ist nämlich eine Kurzgeschichte von Isaac Asimov, die ich unbedingt lesen wollte. Heißt The Last Question. Isaac Asimov kennt man ja, halt Science-Fiction-Autor, bekannt für eine ganze Menge Werke, unter anderem zum Beispiel den Foundation-Zyklus oder die Robotergesetze. Und The Last Question ist halt eine der berühmtesten Kurzgeschichten so im Science-Fiction-Bereich. Und ich kannte sie nicht, deshalb dachte ich, okay, die möchte ich jetzt lesen, habe sie auch im englischen Original gelesen. Und die Frage ist, die sich da entspannt, ob die Entropie des Universums rückgängig gemacht werden kann. Also ob wir praktisch, ja, es strebt ja alles in Richtung höhere Entropie. Das heißt, am Ende ist alles irgendwie, stirbt das Universum den Hitzetod. Und die Frage, kann man das irgendwie wieder rückgängig machen? Und die Handlung ist ja sehr episodisch. Es gibt halt immer irgendwelche Menschen und dann gibt es am Anfang einen Computer, den Multivec, dem sie halt diese Frage stellen. Und den fragen sie dann halt, diese Frage, kann halt die Entropie des Universums rückgängig gemacht werden? Der Computer antwortet immer, nein, zu wenig Daten für eine ja, sinnvolle Antwort. Wir haben dann immer Zeitsprünge. Und jetzt nicht irgendwie von ein paar Jahren, sondern von teilweise Millionen bis Milliarden Jahren, wo sich halt auch die Menschheit weiterentwickelt, wir so ein bisschen was erfahren darüber, wie sie sich weiterentwickelt hat. Und auch dieser Computer dann praktisch vom Multivec irgendwann zum Galactic AC wird, zum Universal AC, zum Cosmic AC. Das AC stand, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für Automatic Computer. Und die Menschen stellen halt immer wieder die gleiche Frage, kann die Entropie des Universums rückgängig gemacht werden? Und die Menschheit entwickelt sich auch weiter. Und an der Stelle muss ich auch jetzt so einen kleinen Cut machen, weil die Frage wird natürlich vielleicht unter Umständen am Ende beantwortet. Und das war ganz interessant, weil im ersten Moment habe ich gedacht, also so war er jetzt ja nicht der Bringer, weil ich es dann so an der Stelle plötzlich zu oberflächlich gelesen hatte. Dann habe ich nochmal so 5 Minuten drüber nachgedacht und plötzlich so, jetzt kommen praktisch die ganzen Implikationen durch diese Antwort, wo man dann halt wieder Sachen zum Nachdenken hat, wieder her. Und ich sag mal, die Idee an sich, die dahinter steckt, war relativ groß und ich glaube, Asimov selbst hat sie auch für eine seiner besten oder für seine beste Kurzgeschichte gehalten. Und was ich auch gesehen habe, sie wird wohl auch angeblich oft im Unterricht benutzt, um irgendwie so Diskussionen über bestimmte Sachen und philosophische Sachen zu diskutieren. Das fand ich ganz interessant. Aber auf alle Fälle, wie gesagt, sehr kurzweilig. Ist halt, wie gesagt, nur eine Kurzgeschichte gewesen. Aber hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja. Und also kann man wirklich, wenn man da mal ein Stündchen oder so Zeit hat, kann man die sich auch mit vielleicht nicht so guten Englischkenntnissen, wenn da jemand nicht so fit im Stoff ist, ist sie eigentlich auch relativ gut geschrieben, dass man sie da auch gut lesen kann.
Ja, sowas mag ich tatsächlich auch sehr gerne, dass wenn man noch mal ein bisschen über Dinge nachdenkt, dass sich dann eine ganz andere Ebene ergibt oder dass man sich denkt, oh, das ist doch wesentlich genialer als ich gedacht habe oder sowas. Von daher, ja. Aber wenn du sagst, Kurzgeschichte, 50 Seiten, 100 Seiten, 3 Seiten?
Zwischen 3 und 50 Seiten. Also okay. Ich hab's digital gelesen, da ist dann die Seitenanzahl ein bisschen schwierig. Es gibt's auch in so Kurzgeschichtensammlungen. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die heißt irgendwie, ich glaube, wenn die Sterne verlöschen. Ich habe es halt digital geholt, weil ich es halt dann, als ich erfahren habe, dass es diese Geschichte gibt, sie praktisch ja instantan lesen wollte. Und deshalb ist es mit der Zeilenangabe. Aber ich habe ungefähr, ich glaube, in einer Stunde habe ich sie ganz gemütlich gelesen. Ja.
Okay. Also so 30 bis 50 Seiten irgendwie so.
Ja, also es war jetzt nicht viel, ne?
Okay.
Aber es war halt wirklich eine Geschichte über Milliarden Jahre, wo du eigentlich mal bei jedem Abschnitt denkst, oh, jetzt mache ich schon wieder einen Zeitsprung, aber das denkst du halt nicht mehr, sondern du findest es dann irgendwie ziemlich cool und denkst du, oh, was ist jetzt das Nächste, ne?
Ich finde es sehr spannend, dass er glaubt, dass wir in einer Milliarde Jahre noch leben. Also wir Menschen.
Das weiß man ja nicht. Ich habe es ja nur vage angedeutet. Das erfährt man dann beim Lesen.
Okay.
Genau. Hast du uns auch eine Geschichte mitgebracht, die sich über Äonen entspinnt?
Das ist tatsächlich eine lustige Frage, weil das zweite Buch, was ich mitgenommen habe, war tatsächlich das Buch, was ich mir selber zum Geburtstag geschenkt habe. Das heißt Alt genug. Und das ist quasi eine Autobiografie oder ist eine Biografie. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie biografisch das am Ende wirklich ist. Aber es ist tatsächlich, es geht um eine Autorin, die erzählt, dass sie jetzt alt genug ist für bestimmte Dinge. Und was ich halt super spannend fand, also super toll fand an diesem Buch, ist nicht nur, dass sie immer wieder darüber redet, dass sie jetzt quasi alt genug ist, um sich keine Gedanken zu machen über bestimmte Dinge oder dass sie am Morgen noch nicht weiß, wer sie am Abend sein will und so diese ganzen Dinge, die ich sehr gut nachvollziehen kann, sondern auch, dass es immer wieder auch ums Schreiben geht. Es ist jetzt nicht wie die Biografie von Stephen King. Jetzt nicht, dass man irgendwie Schreibtipps bekommt oder sowas, sondern es ist tatsächlich eher, was das Schreiben für sie bedeutet. Und das war Tatsächlich habe ich immer wieder beim Lesen innegehalten, weil mich Zitate so tief berührt haben. Und sie hat halt zum Beispiel auch eine Angststörung und Depressionen und sowas. Und das halt von jemand zu hören, quasi, ich glaube, sie ist jetzt Ende 50, Anfang 60, irgendwas in der Dreh. Das einfach zu hören, so dieses, es wird besser, es gibt einfach Dinge, die werden für immer so sein, aber das ist okay und man muss sich nicht immer so viele Gedanken über alles machen, sondern man kann einfach die Situation so nehmen, wie man das will, also wie die Situation so nehmen, wie sie ist und dann gucken, wie man damit umgeht und Dinge können einem auch einfach egal sein und man muss nicht auch immer die perfekte Version von einem selbst sein, man muss nicht immer die perfekte Antwort haben und man kann einfach das Leben so nehmen, wie es kommt und dann halt, wie gesagt, immer mal wieder so Rückbezüge zum Schreiben, die es halt für mich sehr, sehr gut gemacht, also unter anderem sehr, sehr gut gemacht haben und das fand ich tatsächlich, dieses Buch hat mich sehr tief berührt und ja, ich bin großer Fan von diesem Buch und ich glaube, das ist tatsächlich mein Monatshighlight, auch wenn es mit dem anderen Buch, was ich gleich noch vorstellen werde, sehr nah, also Kopf an Kopf rennen, würde ich sagen.
Hast du gesagt, wie das Buch heißt?
Alt genug. Von Ildiko von Körti. Ja, es geht schnell im Satz unter.
Ja, es klingt auf alle Fälle interessant. Also da würde ich mir wahrscheinlich nochmal den Klappentext nochmal angucken für mich und dann nochmal hineinschauen, ob das was für mich wäre. Oder ich frage einfach dich, denkst du, es wäre was für mich?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es eher für eine weibliche Zielgruppe ist. Es ist, glaube ich, also es könnte auch lustig für dich sein, weil dann, aber ich weiß nicht, wie sehr man relaten kann, weil sie vor allen Dingen am Anfang sehr viel auch über Make-up redet. Und das ist halt einfach als Person, die sich so ein bisschen mit Make-up auskennt, ist es schon sehr lustig. Ich weiß halt nicht, wie es für jemand ist, der jetzt nicht jeden Tag sich schminkt. Oder es geht dann zwischendrin darum, dass sie bei Germany's Next Topmodel bewirbt und als Person, die da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht hat oder mit den Gedanken gespielt hat, fand ich das tatsächlich sehr lustig und teilweise echt relatable. Ich weiß halt nicht, wie das dann für Leute ist, die das zum Beispiel noch gar nicht oder noch nicht mit dem Gedanken gespielt haben. Aber ich würde sagen, man kann es versuchen. Für dich wird es wahrscheinlich nicht so krass sein, wie ich es fand beim Lesen. Einfach weil man auch sehr viel von dieser weiblich geprägten Sicht aufs Leben mitbekommt. Aber ich würde sagen, probier es aus. Vielleicht wird es ja was.
Ja, man sagt doch immer, dass man durch Romane oder so bessere Empathie bekommt, etc. Weil man sich dann halt in so einen Serienmörder hineinfühlen kann.
Ja, aber das kann ich auch ohne Warte, was?
Ja, das Schöne ist ja, also das muss man ja mal so aussprechen, so wenn man so Autorin ist oder Autor, man hat halt einen großen Vorteil, ne? Man kann halt googeln, keine Ahnung, wie ermorde ich jemand mit einer Mikrowelle am besten, ne? Und hat kein schlechtes Gewissen dabei und kann sich im Nachhinein noch immer rausreden, ne? Weil ich habe das nur für mein Buch gebraucht.
So was musst du googeln? Was? Okay. Ja.
Gab es da nicht die Geschichte dieser Frau, die irgendwie ein Kinderbuch gemacht hat über Trauer, weil ihr Mann gestorben ist und die jetzt irgendwie verurteilt wurde, weil sie ihren Mann ermordet hat?
Ja, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir von derselben Person reden oder unterschiedliche, weil ich kenne nur die quasi darüber geschrieben hat, wie man mit dem perfekten Mord begeht und wie man mit einem Mord davon kommt und sie wurde da kurz nach, also irgendwie, glaube ich, ein Jahr oder so, nachdem ihr Buch veröffentlicht ist, dann deswegen dem Mord an ihrem Ehemann verurteilt. Also,
das spricht nicht für das Buch.
Nee, nicht wirklich. Gut, hast du ein mörderisches Buch uns mitgebracht?
Ja, ein fürchterliches Buch.
Oh.
Ich bin im Buchladen ausgerutscht. Also ich war im Buchladen. Und dachte so, oh toll, ein Buch, das hieß Die Entdeckung der Ewigkeit, da ging es um den Tod. Ich so, das klingt super deprimierend, das nehme ich. Und das ist von Peter Seewald. Und hab dann festgestellt, verdammt, ist ein religiöses Buch. Ne? Also wo aus christlicher Sicht Dinge erzählt werden. Hab dann gesagt, nee, du hast dafür jetzt 24 Euro ausgegeben. Du liest das. Naja. Und die Frage war halt, keine Ahnung, was passiert nach dem Tod und warum denken wir so ungern darüber nach, ne? Und stellt die These auf, naja, wir haben halt den Gedanken an die Ewigkeit verlernt. Also, wenn man es mal als Sachbuch in Anführungszeichen bezeichnet, beziehungsweise ich würde es eher so als ja philosophisches, religiöses Essay einordnen, geht es halt um den Tod, die Ewigkeit, den Himmel und so weiter, ne? Und es ist halt stark christlich geprägt. Man kann halt auch als, ich sag mal, Atheist oder so da halt was für sich rausnehmen, ne, weil manchmal so ein paar interessante Fakten da sind. Ne. Unter anderem ein Buch, wo es ums Sterben geht, was wesentlich wissenschaftlicher war, wo ich gedacht habe, oh, super, das tust du dir nochmal, vielleicht auch nochmal lesen. Naja, und dann so seine Aussagen so, dass die moderne Gesellschaft halt den Tod verdrängt und wir uns halt irgendwie ja auf unsere Selbstoptimierung und Lebensverlängerung fokussieren und dadurch den Sinn irgendwie aus den Augen verlieren. Und er dann so meint, ja, wir sollten das Leben lieber vom Ende her denken, also ich werde sterben, was ist denn dann wichtig? Ne? Also dass zum Beispiel so Sachen, die Beziehungen halt wichtiger sind als Status und irgendwie Sinn wichtiger ist als Konsum. Ne? Das sind ja so Sachen, wo ich dann auch ja mitgehe, ne? Und sage, ja, toll. Aber so Sachen wie halt, ja, dass der Tod ist nicht das Ende, sondern nur ein Übergang, der Himmel ist eine reale Hoffnung und Ewigkeit gäbe dem Leben Bedeutung, das fand ich halt sehr, sehr schwierig und an sich ist das Buch eigentlich relativ gut geschrieben, aber ich glaube halt, wenn man da nicht irgendwie christlichen Glaubens ist, hat man da relativ wenig Spaß dran, weil es ist dann halt immer so, man hat irgendwie eine schöne philosophische Betrachtung da drin und dann kommt wieder irgendwelcher christlicher Kram und man denkt sich so, ach nee, also das muss jetzt nicht sein, ne? Also ich habe es mir ja gekauft aus Versehen und ich sag mal, Zielgruppe halt komplett verfehlt. Ich hatte da irgendwie beim Aussuchen des Buches anscheinend nicht so aufgepasst. War auch nicht das einzige Buch, was ich in dem Dach gekauft habe. Vielleicht lag es daran. Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Kann halt sagen, passt auf, was ihr im Buchladen kauft.
Ja, das ja sowieso immer.
Ich würde halt sagen, keine Ahnung, ne, das Leben, was wir haben, ist halt das Einzige, das wir haben. Und deshalb ist es halt kostbar. Und nur weil es danach keine Ewigkeit gibt, ist es nicht irgendwie plötzlich das Leben entwertet oder so, ne? Also, ja.
Ja, da meintest du ja schon, als bist du, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe für, weil wenn es ein christlicher Autor ist und dann halt die ganze Zeit über das Leben nach dem Tod auch geht, dann, aber man selber dann sagt, ich glaube da eigentlich nicht dran, dann ist das, dann können da die besten Dinge drin stehen, aber wenn die Zielgruppe halt verfehlt ist, dann ist die Zielgruppe verfehlt. Deswegen guckt immer nach, was das für ein Buch ist.
Das Witzige ist, ich hatte ja am Anfang irgendwie mal reingelesen, irgendwie, ich muss da zufällig eine gute Seite erwischt haben, wo ich so dachte, oh, klingt ja ganz interessant, ne? Das klang irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich nach Statistiken und was weiß ich nicht alles, ne? Und dann habe ich halt zu Hause es angefangen und irgendwie schon auf Seite 1 oder 2, dann so, ich so, oh nein. Och nee. Und dann hat festgestellt, das ist irgendwie auch der Autor, der irgendwie über Benedikts, also den Papst, Enzyklien irgendwas geschrieben hat. Ne? Also der da schon sehr christlich im Glauben gut drin ist. Ich habe es mir jetzt noch wesentlich schlimmer vorgestellt. Ich dachte, ich breche das Buch ab, aber das war dann eher nicht so. Ne? Man hat sich halt manchmal durchgequält und hat dann irgendwie, immer wenn es um Jesus ging, halt gesagt, ja okay, hier skippen wir mal ein bisschen.
Naja, aber warum hast du es nicht einfach zurückgegeben? Das ist eine Option.
Ich kann das dem armen Buchladen nicht antun, dass ich ihm das Geld wieder zurückhaben will.
Dann suchst du dir ein anderes Buch stattdessen aus.
Ja, nee.
Wie wär's mit Alt genug?
Ja, zum Beispiel, ne? Das wäre eine Option, aber ja, war halt, Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen und ich lerne daraus beim nächsten Mal ein bisschen genauer hingucken. Also ich muss dazu auch sagen, das hing jetzt nicht irgendwie in der Ecke für Religion ab im Buchladen, ne? Das war irgendwo anders. Ne?
Ja, das ist ja oftmals, man hat dann so Tische, also so Thementische oder so und passiert sowas.
Ja. Aus welcher Ewigkeit berichtet denn dein drittes Buch?
Ich habe gerade überlegt, ob ich eine gute Antwort darauf habe, aber nein, tatsächlich nicht. Es ist ein Romance-Buch. Es heißt First Time Caller. Es war so toll. Es geht um eine Mutter, deren Kind jetzt 12 ist. Sie hat mit, ich glaube, 16, 18 ihr Kind bekommen. Also sie ist noch relativ jung, so mit Ende 20, Anfang 30 irgendwas in der Richtung. Und ist auch noch total digge mit dem Vater des Kindes. Aber die haben halt einfach als Paar nicht funktioniert, haben sich dann halt quasi beschlossen, dass sie sich trennen, um dem Kind halt das bestmögliche Leben zu geben. Und der Vater ist jetzt auch in einer anderen Beziehung. Und dieses Kind ruft eines Abends bei einem Radiosender an, der Tipps für, also so Liebestipps gibt, weil dieses Kind sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, dass es die Mutter verkuppeln will. Und die Mutter bekommt das mit, dass dieses Kind dort anruft. Also das, weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, das Kind ist 12 Jahre alt. Und nimmt ihr dann mehr oder weniger das Handy weg, macht dann selber dieses Telefon, also führt dann dieses Telefonat zu Ende. Und das Telefonat, was sie dann quasi live auf Sendung führen, geht viral, woraufhin sie ihr dann angeboten wird, dass sie ihre eigene Radiosendung mehr oder weniger bekommt mit diesem Host, der auch die andere Radiosendung gehalten hat. Und das große Ziel ist quasi, sie zu verkuppeln, also den idealen Partner für sie zu finden, Dates für sie zu organisieren und so. Und ja, das ist erstmal so quasi die Grundidee. Man merkt schon von Anfang an, dass die zwei sehr, sehr gut miteinander auskommen. Ich liebe deren Chemie zusammen. Die sind einfach, es ist jedes Mal wieder super lustig. Ich habe nicht genug bekommen von den Interaktionen zwischen den beiden. Ich hatte mir hier irgendwo eine Szene abgespeichert, die wollte ich vorlesen und jetzt muss ich sie erst wiederfinden. Ja, auf jeden Fall, es ist sehr, sehr lustig. Es macht sehr viel Spaß, das zu lesen. Es ist tatsächlich auch ein Feel-Good-Buch. Da. Klopf, klopf. Was? Das ist die falsche Reaktion. Reaktion auf was? Auf Klopf, klopf. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn man sagt, dass es am Ende die beiden sich ineinander vergucken. Aber mehr verrate ich dazu nicht, weil wie gesagt, also die Chemie und der Aufbau zwischen den beiden ist sehr, sehr gut gelungen. Auch die Person, also die Chemie zwischen den einzelnen Personen und die Beziehungen und wie sie die, also es ist sehr lustig auch das Buch und wie gesagt, das ist einer der meiner Lieblingsbücher diesen Monat und bei, weiß gar nicht, wie viele Bücher ich jetzt diesen Monat gelesen habe, aber einige, wird das schon was heißen.
Ist auf alle Fälle eine interessante Prämisse, kommt das Kind dann nochmal vor oder ist das dann nur so für die Einleitung gebraucht gewesen?
Nee, das kommt auch vor, also man hat auch viele Szenen dann mit der Mutter und dem Kind und auch mit der Mutter, dem Kind und dem Vater und auch, also das ist schon jetzt nicht nur so ein Prop, was einmal vorkommt, sondern es ist auch schon, man hat auch eine aus meiner Sicht relativ realistische Darstellung, wie es sein, also wie es dargestellt werden kann mit einer Beziehung zum Kind und Beziehung zum Kindsvater und all das.
Und du würdest sagen, das war dann so ein richtiges Feel-Good-Buch für dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich lese ja auch viel, nicht so viel Good-Bücher und da war das definitiv auch einfach eine gute Abwechslung zwischendurch. Ja, apropos Abwechslung. Wir wollen ja auch aus unseren Büchern lesen. Eine kleine Lesung zum Schluss. Die große Frage ist, hast du uns eine Abwechslung mitgebracht oder, worauf ich natürlich hoffe, hast du Winston weitergeschrieben?
Ja, jetzt ist die Stunde der Wahrheit.
Du hast mich jetzt so lange warten lassen. Sag's endlich.
Ich habe eine Abwechslung mitgebracht. Ich habe es noch nicht an Winston geschafft zu schreiben. Vielleicht auch warum. Der März war kurz und so, aber du hattest ja dann auch vorgeschlagen, hey, Pan-Stipendium, gibt es auch eine Kategorie für Kinderbuch, da könnte ich ja dran teilnehmen.
Ja.
Und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, wo ich dann so meinte, so, ach nee, das... Und dann kam ich irgendwie nicht zu nichts mehr. Aber ja, werden wir sehen.
Okay, lies trotzdem vor. Ist
also,
okay.
Genau. Winston ist nicht tot, er schläft nur ein bisschen. Ja, ich habe ein bisschen geguckt und der Anfang einer Geschichte, da geht es um ein Archiv. Sag jetzt mal explizit nicht, was für ein Archiv. Vielleicht kommt das so ein bisschen schon jetzt, ist nämlich der Anfang, dabei heraus. Die Lampe auf Maras Tisch flackerte in unregelmäßigen Atemzügen, als würde selbst das Licht zögern, noch länger bei ihr zu bleiben. Vor ihr lagen die geöffneten Projektionen der Datenkapsel, Reihen aus Zeichen, beschädigte Zeitstempel, Erinnerungsfragmente, die nicht sauber ineinander griffen. Manche Bilder blitzten nur für den Bruchteil eines Augenblicks auf. Eine Hand an einer Metalltür, ein Korridor im kalten Licht, Alvas Profil im Halbschatten und dann verschwanden sie wieder, bevor ihr Verstand sie festhalten konnte. Mara presste den Zeigefinger gegen die Schläfe. Müdigkeit saß ihr tief in den Knochen. Aber sie wagte es nicht, den Blick von den Daten zu nehmen. Zu oft hatte sie in den vergangenen Tagen erlebt, dass etwas verschwand, sobald sie zu lange zögerte. Ein Fehler in der Aufzeichnung war ihr erster Gedanke. Doch jetzt glaubte sie nicht mehr an Fehler. Sie beugte sich vor und rief die Überlagerung erneut auf. Die Kapsel hatte nicht nur Informationen enthalten, sondern Spuren ihrer eigenen Manipulation. Erinnerungen, die an einer Stelle begannen und an einer anderen Stelle endeten. als hätte jemand sie aus einer fremden Biografie herausgerissen und dort hineingestopft. Sie ließ die Sequenzen gegeneinander laufen, verlangsamte sie, markierte Wiederholungen. Nach dem vierten Durchgang sah sie es. Ein Signal, auf den ersten Blick unspektakulär, kaum mehr als ein minimales Störmuster. Doch es kehrte immer wieder, immer dort, wo Alvas Bild auftauchte oder sein Name in den beschädigten Metadaten aufglomm. Mara zog die einzelnen Fragmente zusammen, legte sie übereinander und spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte. Das Muster war kein Zufall, es war eine Signatur.
Das klingt spannend. Ich bin mir nicht sicher, was das für ein Archiv sein soll. Also wahrscheinlich irgendwie Erinnerungen oder so von ihr selber. Aber klingt gut. Hast du noch mehr geschrieben oder ist das nur den Anfang, den du bis jetzt hast?
Da gibt es noch ein bisschen mehr zu. Ich bin mir mal nicht sicher, ob der, was es da so mehr zu gibt, dann so publikationsreif ist. Ne? Also es ist irgendwann auch abgebrochen. Also
toll.
Ja.
Ja, aber solange du jetzt Winston weitermachst, ist alles okay.
Das habe ich ja nicht versprochen. Ich sagte nur, er schläft.
Oh, püh.
Ja, nein. Alles wird gut.
Solange du wild bist?
Hä?
Das ist doch von Wilde Kerle. Alles ist gut, solange du wild bist.
Ah, okay. Okay, ja, habe ich nie gesehen. Gut, was hast du uns denn mitgebracht? Eine Winston-Geschichte.
Natürlich. April. Nein, ich habe ja schon erzählt, dass jetzt im Laufe des Monats, also am 25. April, The Girl with the Heart-Shaped Glasses veröffentlicht werden soll. Und ich dachte mir, ich fange einfach mal an, den quasi Art Prolog zu lesen, vorzulesen, um da euch ein bisschen mit reinzunehmen. Ja, vorher. Ebene 3 ist in ewige Nacht Neonlicht und Gefahr getaucht. Das ist das, was uns die Megacorps zum Leben lassen. Ich starre auf die Überwachungsprotokolle und Videos auf meinem Bildschirm, die mir einen Blick nach draußen gewähren. Gleich wird er eintreten. Ich habe einen Auftrag für Sie. Next Gaia hat mich auf sein Kommen vorbereitet. Die Gestalt tritt aus dem Schatten in mein Arbeitszimmer. Im fahlen Licht der Monitore sieht er nach nicht viel mehr aus als einer erweiterten Realität. Doch er ist real und er hat sich allein hierher getraut. Seine Schritte sind leise, ich habe ihn nicht kommen gehört. Ein großer Mann, dessen schwarz-blaue Uniform ihn als Privatarmee von Elite One angehörig ausweist. In wessen Auftrag er handelt, hat Next Gaia noch nicht herausgefunden. Die Suche läuft noch. Das Emblem mit dem Greifen an seiner Schulter jedenfalls zeigt, wie einflussreich er tatsächlich ist. Ich bin ganz Ohr, antworte ich und lasse den Eindringling nicht aus den Augen. Dutzende Abzeichen an seiner Uniformjacke machen deutlich, wie viel er bereits für seine Abteilung getan hat. Next Gaia gleicht sie ab, blendet mir ein, was sie bedeuten. Sieg in aussichtslosen Situationen, Aufhalten einer Rebellion, herausragende Loyalität. Ein präziser Vollstrecker, hoch ausgezeichnet und mit sehr vielen Jahren im Dienst. Er hat sich vor meinen Schreibtisch gestellt. Seine gesamte Körperhaltung ist angespannt, als wäre er bereit, jeden Moment eine Waffe zu ziehen. Doch auf den ersten Blick scheint er nicht bewaffnet zu sein, obwohl das sicherlich gegen die Vorschriften seiner Einheit verstoßen würde. Außerdem verlässt niemand der ersten oder zweiten Ebene sein Haus und kommt auf eine der unteren Ebenen, ohne sich entsprechend zu schützen. Sein Blick fällt immer wieder auf meine zahlreichen Bildschirme, die abgenutzte Tastatur und holographische Projektion, die mir meinen derzeitigen Arbeitsfortschritt aufzeigen. Dabei leuchtet seine rechte Pupille für den Bruchteil einer Sekunde auf. Er trägt ein Implantat. Nur ein Gedanke reicht und die Bildschirme schalten sich ab. So leicht hätte ich ihm keinen Einblick geben sollen. In diesem Licht ist schwer zu sagen, was für ein Implantat es sich handelt, aber es wird eines zur Überwachung sein. Allein mit dem Geld für so ein Gerät könnte man mehrere Familien der untersten Ebene wahrscheinlich über Jahre hinweg versorgen. Zusätzlich blinkt das Dateninterface an seinem Hals. Er steht definitiv in ständigem Kontakt zu seinem Vorgesetzten. Wieso er das nicht über einen Neurolink macht, weiß ich nicht. Sie haben schon einmal von Programm B177 gehört? Fragt er und legt die Hände hinter seinen Rücken zusammen. Gewiss, antworte ich. Evonex, eine künstliche Intelligenz in der Alpha-Phase. Sie legt Profil von Menschen an, um potenzielle gefährliche Personen auszufiltern und sie unschädlich zu machen, bevor sie zu einer Gefahr werden. Wir haben eine Reihe von potenziellen zukünftigen Gefährdenden ausgewertet und eine Person ist uns ins Auge gefallen. Sie sollen sie im Auge behalten. Protokoll Rho. Recherche, Observation, Eliminierung. Der Mann nickt. Eliminieren nur, sollte die Person tatsächlich eine Gefahr darstellen? Er nickt erneut. Wir sind keine Unmenschen und sind noch weniger an Unruhen interessiert. Sie ist aus dem Nichts aufgetaucht. Auf der unteren Ebene passiert das manchmal. Das ist nichts Besonderes, aber sie verhält sich ungewöhnlich. Wir gehen davon aus, dass ihr Teil einer Rebellengruppe ist. Solange diese Gruppierung jedoch unauffällig bleibt, reicht es zu observieren. Sobald die Zielperson Auffälligkeiten an den Tag legt, die das normale Maß an Widerstand überschreiten, wird sie unschädlich gemacht. Wir haben ein hohes Potenzial festgestellt, dass es dazu kommen wird. Wahrscheinlich bleibt sie ungefährlich, solange sie nicht selbst zur Führungsriege der Gruppierung gehört. Ziehen Sie sie aus dem Verkehr, bevor sie zu einer Märtyrerin werden kann. Verstanden. Personencode TGW-THSG. Ich setze mein Team darauf an. Wir verlassen uns auf sie. Mit einem Blinzeln stellt der Officer eine Anfrage. Ich gebe sie frei, meine Bildschirme springen an und er projiziert den Code über seine Neuroschnittstelle. Die Datenströme fließen, er nickt mir zu, dann tritt er den Rückzug an. In Sekundenschnelle öffnet sich das Persoplex-Raster auf allen Bildschirmen und das Bild der Zielperson flackert auf. Der Nextcrawler springt an und durchsucht alle verfügbaren Kameras und die Archive nach ihr. Eine junge Frau, unscheinbar, sieht recht harmlos aus. Auf dem Bild lächelt sie, trägt ihre grünen Haare schulterlang und in Locken. Auf der Nase sitzt eine Brille mit herzförmigen Gläsern, rosafarben. Ein Steckbrief, in dem kaum mehr als ihre Größe steht, erscheint, doch kein Name. Wer bist du, Mädchen mit den herzförmigen Brillengläsern?
Ja, ich finde, der Prolog, der gibt einem schon mal einen sehr großen Einblick in die Welt, wie bestimmte Sachen in der Welt funktionieren. Also ich habe jetzt so beim Zuhören wirklich so ein Bild der Welt dann in meinem Kopf gehabt und kamen auch schon Fragen, wie bestimmte Sachen da irgendwie funktionieren. Fand ich ganz interessant, ja.
Ja, so soll es sein. Ja, gut, dann sind wir am Ende der Episode angelangt. Schön, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an info@tnsh.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter tnsh.net. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bye, bye.
Tschüssi.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net